Seelenwanderung. Das Fußende des Bettes und der Schrank rutschten nicht mehr einfach weg. Sie blieben wieder an ihrem Platz. Wenn er kurz die Augen schloss und wieder aufmachte, waren die weißen Flächen und dunklen Kanten immer noch dort, wo sie hingehörten. Er konnte sie deutlich unterscheiden. Die Konturen blieben scharf, verbreiterten sich nicht mehr und zerflossen in eigene Flächen. Er sah, wie die vordere weiße Fläche des Schrankes sich hell und deutlich von der Seitenfläche abhob, die im Lichtschatten gleichmäßig grau auf die Wand zulief. Auch dort sah er wieder eine scharf gezogene Linie vor der gelblichen Wand. Ein gelb umgrenzter, schwerer, in sich geschlossener Raum. Eine große, vor die Wand gestellte Kiste, die sich nicht mehr einfach hochkant stellen konnte. Ein Schrank. Endlich schlug das Licht keine Wirbel mehr. Erst als er den Kopf langsam vom Schrank zum Fenster drehte, sah er den jungen Mann auf seinem Bett sitzen. Er saß da einfach am Fußende seines Bettes, was ganz bestimmt nicht erlaubt und ganz und gar ungehörig war, aber was kümmerte es diese jungen Leute in ihren Jeans, was erlaubt war und was nicht? Er würde ja gleich sehen, wie die Oberschwester Bertha mit ihm umging, wenn sie ihn da so lässig am Fußende seines Bettgestells lehnen sah. Der junge Mann lächelte ein sehr gewinnendes Lächeln unter seinem krausen Lockenkopf hervor, das gar nicht zu seiner lässigen Haltung passte. »Es geht Ihnen besser, nicht wahr?« fragte er freundlich. »Viel besser«, murmelte er und war überrascht, dass er wieder seine alte, raue und ein wenig krächzende Stimme hatte. »Dann sind wir bald soweit?« sagte der junge Mann und nickte bekräftigend und aufmunternd mit dem Kopf. »Ruhen Sie sich ruhig noch ein wenig aus, dann kann es losgehen.« Er sah zum Schrank hinüber. Der stand immer noch, wo er gerade gestanden hatte. Auch der Tisch hatte sich nicht von der Stelle bewegt. Alles hatte wieder seine Ordnung. Er fühlte sich wohl darin. So wohl, dass er sich unwillkürlich etwas aufrichten und sich im Raum genauer umsehen wollte. Der junge Mann beobachtete ihn. »Dann können wir ja gehen«, sagte er schließlich. Er hörte den Worten des jungen Mannes mit aufgerissenem Mund zu. »Gehen! Was meinen Sie damit?«
»Beruhigen Sie sich. Ich werde Ihnen ja alles erklären. Ich nehme an, Sie haben öfter mal darüber nachgedacht, wie es weitergehen wird. Sie haben ja ein Testament gemacht. Ihre Söhne werden die Firma übernehmen, das Management wird dasselbe bleiben wie zu Ihrer Zeit, dafür haben Sie doch vorgesorgt, dass die jungen Herren, wie Sie immer zu sagen beliebten, nicht allzu viel Dummheiten machen können.«
»Woher wissen Sie das?« fragte er mit der Stimme, die er von vielen Konferenzen her an sich so gut kannte, über die er plötzlich wieder voll verfügte. Der junge Mann lächelte peinlich berührt.
»Lassen wir das«, sagte er schließlich. »Wir haben nicht mehr viel Zeit, um alles zu klären. Sie haben testamentarisch alles aufs Beste geregelt, die Vermögensverhältnisse, auch die Ihrer ersten Frau, aufs Sorgfältigste bedacht. Sie haben außerdem die Erwartung, dass Ihr, sagen wir einmal, Ableben ein großes gesellschaftliches Ereignis wird und dass es eine Albert-Josef-Bauer-Stiftung irgendeiner Art zur Erinnerung an Sie geben wird, stimmt's?« Es blieb ihm nur ein sprachloses Nicken und die Hoffnung auf das baldige Erscheinen der Oberschwester. »Wahrscheinlich haben Sie nie mit einem einzigen Gedanken daran gedacht, Sie könnten irgendwo anders auf dieser Welt wiedergeboren werden. Und sehen Sie, genau das steht Ihnen bevor.« Der junge Mann sah ihn unverwandt an.
»Was soll ich mir denn darunter vorstellen, unter so etwas?« fragte er schließlich.
»Genau das, was ich sage. Sie werden bis in einer Stunde irgendwo anders geboren werden.«
Er versuchte, sich fremde Städte vorzustellen, die er gesehen hatte. Rio, Johannesburg, Tokio. Es fiel ihm nicht sehr viel mehr dazu ein als Flugplätze und Hochhäuser, Konferenzen und Nachtlokale. Er hatte ja nie sehr viel Zeit gehabt auf seinen Reisen. Er brauchte ja gar nicht zu reden mit diesem jungen Mann da. Warum fragt er ihn dann so plötzlich, hier oder woanders? Der junge Mann lächelte nicht mehr freundlich und aufmunternd.
»Ganz woanders. In Tondo«, das Ihnen ja nicht ganz unbekannt ist. Tondo. Er war sicher, dass er das schon einmal gehört hatte, aber es fiel ihm nicht mehr ein, in welchem Zusammenhang. Tondo. Klang nach Afrika. In der Nähe von Manila, half ihm der junge Mann. Richtig. Hättest du alles klar. Die Slums beim Hafen, die erst mal ins Hinterland umgesiedelt werden mussten, bevor der Hafen ausgebaut werden konnte. Und wenn er ausgebaut war, wollten sie dort eine Fabrik aufbauen. Na, ihr müsst Christian mal fragen, wie weit das inzwischen war. Ein interessantes Exportprojekt. Alle Maschinen aus Deutschland, das war vertraglich festgelegt. Teilproduktion in Billiglohnländer verlagern, na selbstverständlich. Er erinnerte sich noch an den Abend im Hilton. War das in München oder in Berlin gewesen? Jedenfalls hatte von Riddick eine glänzende Rede vor den Regierungsvertretern und den Leuten von der Botschaft gehalten. Unsere Wirtschaftsordnung bietet die beste, vielleicht einzige Voraussetzung für eine humane Gesellschaft. Nicht so sehr wegen ihrer bisherigen Leistungen und Erfolge, sondern wegen der großen Chancen für morgen. Sie kann die 4 Forderungen einer humanen Gesellschaft erfüllen: Freiheit, Ordnung, Sicherheit und Gerechtigkeit. Von Riddick hatte nur kurz erwähnt, dass die Finanzierung unter Dach und Fach war. Wirklich gut, wie er das machte. Man sollte ihm im Verband mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Auch etwas, was Herr Christian noch sagen musste. Tondo. Das war nicht Manila. Wieso sagte dieser Junge Tondo und nicht Manila?
Ich nehme an, Sie sind sich nicht ganz im Klaren, was das heißt, fuhr der junge Mann fort. Tondo hat nichts mit den Villen und Palmengärten zu tun, den Limousinen, die von Dienern in Livree vorgefahren werden. Tondo liegt von Manila gewissermaßen weiter weg als Frankfurt. Sie haben einmal Bilder von Hütten auf Pfählen im Sumpf gesehen, von Kindern, die im Abfall nach Essen suchen. Sehen Sie, das ist Tondo. Dort werden Sie in genau 45 Minuten geboren, als 7. Kind eines arbeitslosen Gerbers.
»Aber das geht doch nicht«, schrie er außer sich. »Ich bin Direktor Albert Josef Bauer und werde etwas dagegen tun. Ich werde mich beschweren, ich werde...«
Der junge Mann schüttelte den Kopf. »Sie waren einmal Direktor Albert Josef Bauer, mein Bester. Sie waren es.« »Beschweren? Bei wem wollen Sie sich beschweren darüber, wo Sie geboren werden? Und da Sie als Albert Josef Bauer alles dafür getan haben, dass die Leute von Tondo weg in die Berge kommen... haben Sie sehr gute Aussichten, bereits im Säuglingsalter zu sterben. Denn wenn man die Leute einfach in die Berge schickt, sind ihre Überlebenschancen noch geringer. Sie sehen also, es gibt keinen Grund zur Aufregung. Selbst wenn es dem von Ihnen eingesetzten Hafenprojektausschuss wieder erwarten nicht gelingen sollte, Tondo zu sanieren, wie man so schön sagt, sind Ihre Überlebenschancen in einem Zimmer mit 8 anderen Personen zusammen recht gering, zumal in diesem Raum auch noch gekocht werden muss. Er versuchte sich zu erinnern, aber irgendwelche Bilder von Pfahlbauten fielen ihm nicht ein. Höchstens die vom Altertumsverein zur Förderung von Ausgrabungen steinzeitlicher heimischer Pfahlbautenkulturen im Alpengebiet, die er für seine alljährlichen Spenden zugeschickt bekam. »Sie müssen sich an den Gedanken gewöhnen. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit«, fuhr der junge Mann fort. Ein Zimmer mit 8 anderen Personen, in dem gekocht wurde. Er begann zu schwitzen. Auf Müllkippe nach Essbarem suchen. Aber einer wie er würde sich schon durchsetzen, immer und überall. »Was kann man da machen, später, meine ich?« fragte er gar nicht mehr laut.
»Nichts«, sagte der junge Mann, stand auf und ging zum Fenster. »Nichts«, sagte er noch einmal und wandte sich um. Er stand jetzt mit verschränkten Armen vor dem Fenster.
»Das gibt es ja gar nicht. Irgendwas muss man da doch machen können«, wollte er laut sagen, aber seine Stimme hatte wenig Kraft und klang heiser.
»Aber Sie selber haben doch dafür gesorgt, dass sich nichts machen lässt. Es sind ja da Ihre fantastischen Maschinen und Ingenieure und Vorarbeiter. Was bleibt da noch übrig? Sie werden 14, Sie werden 18, Sie sind arbeitslos. Es gibt keine Schule. In der neuen Fabrik braucht man nur wenige. Und weil es zu viele ohne Arbeit gibt, sind die wenigen, die Arbeit bekommen, billig, Aber was erzähle ich Ihnen das? Sie wissen das ja. Es war Ihnen ja die billige Arbeitskraft den Ausbau des Hafens von Manila wert. Es gibt ja darüber genaue Kalkulationen. Also nehmen wir einmal an, Sie überleben in den Slums und durch einen günstigen Zufall schaffen Sie es, in Ihre Fabrik zu kommen. Sie arbeiten freiwillig 14 Stunden, Sie haben bis dahin ein halbes Dutzend Geschwister, 5 eigene Kinder, Großeltern, eine Unzahl von Onkeln und Tanten mit unabsehbar vielen Kindern. Man lebt vom Abfall und von Ihnen. Also arbeiten Sie 14 Stunden, freiwillig. Sie leben nicht mehr, Sie arbeiten. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Sie sind unausgeschlafen, übermüdet. Eines Tages bringen Sie die Hand in die Maschine. Mit der verbundenen Hand sitzen Sie neben der Maschine. Sie bringen Ihrem jüngeren Bruder jeden Handgriff bei. Der Arbeitsplatz der Familie darf nicht verloren gehen. Niemand bezahlt für Ihre Hand. Sie selbst haben sie ja in die Maschine gebracht, nicht wahr? Sie sind froh, dass der jüngere Bruder genommen wird. Sie haben sogar ausgesprochenes Glück. Einer der Herren im weißen Anzug, der durch die Fabrik geht, sieht sie neben der Maschine. Er winkt dem Dolmetscher, hört sich die Geschichte mit der Hand an. Sie kommen in das Haus von Albert Christian Bauer, ihrem jetzigen Enkel. Sie staunen? Es ist doch ganz einfach. Dass einer der Juniorchefs eine Schauspielerin heiratet, mag ja noch angehen, auch wenn es nicht gerade erwünscht ist. Dass er selber aber partout ein Maler sein und Ausstellungen machen will, geht denn doch entschieden zu weit. Also schickt man ihn für ein paar Jahre nach Manila, bis ihm solche Flausen vergehen. Sie bekommen eines Tages eine blaue Livree und werden der Türöffner des Hauses. Sie haben jeden Tag genug zu essen, bedenken Sie. Was für ein Glück für Sie und Ihre Familie, dass Sie von dem Essen manchmal noch nach Hause mitnehmen können. Sie müssen daher, wie gesagt, schon besonderes Glück haben, wenn Sie an der Maschine sitzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der junge Herr eine Verabredung zum Golf hat oder zum Tennis oder dass er gerade ein Buch liest über die existenziellen Krisen des modernen Menschen, ist sehr groß. Und dann gehen Sie eben nach Hause mit Ihrem schmutzigen Verband um die Hand und warten, bis eines der Kinder oder die Frau oder der Bruder Ihnen etwas zu essen bringt. Und Sie fragen niemals, woher es kommt. Es ist Ihnen vollkommen gleichgültig, ob es Abfall ist oder etwas Gestohlenes. Sie stellen sich eine solche Frage einfach nicht. Es gibt überhaupt Fragen, die Sie sich nicht stellen. Zum Beispiel, warum das Fleisch und der Reis immer teurer werden, seit es die Fabrik gibt. Das Leben für die vielen, die nicht arbeiten, wird unerschwinglich teuer, seit einige wenige Arbeit haben. Sie verstehen es nicht. Es ist eben so. Das ist ja klar. Die müssen ja ihre Devisen für unsere Maschinen... wollte er rufen, aber sein Atem ging auf einmal wieder schwer und die Stimme war bedenklich dünn. Und dann eine Krankenversicherung und Arbeitsplatzschutz und das kann man doch machen, auch mehr Arbeitsplätze, weniger kapitalintensiv und dafür mehr Arbeitsplätze und die Gewinnspannen. Er wollte mit der Hand den Schweiß von der Stirn wischen, aber er konnte die Hand nicht heben.
»Ja«, sagte der junge Mann. »Ich habe mir schon gedacht, dass Sie jetzt mit Vorschlägen kommen. Jetzt, wo es zu spät ist.«
Er sah auf die Uhr.
»In 10 Minuten fangen wir an. In Tondo.«
Noch während die Stimme sprach, flossen die Konturen des Schranks ineinander. Das einzige Wort, das auf die weißen Farbinseln noch eine Weile mit ihm hinausschwamm und das er erst losließ, als er es nur noch vor sich hielt, und nicht mehr verstehen konnte, war das Wort Abfall.